Ja, als ich den heutigen Gottesdienst vorbereitet habe, da habe ich mal so meine Notizen von den letzten Malen durchgesehen. Und irgendwie fing das alles immer an mit irgendwelchen Nöten, Krisen, Herausforderungen. Ja, und heute sind noch wieder Dinge dazugekommen. Es hört nicht auf. Es scheint eigentlich eher immer mehr und immer schlimmer zu werden. Und da ist die Versuchung nahe, dass man einmal in eine Vergangenheit guckt. Und ich habe mal so 400 Jahre zurückgeguckt. Das war das Jahrhundert von Shakespeare, Voltaire, Rembrandt, von Vivaldi und von Bach. Es war aber auch das Jahrhundert der sogenannten kleinen Eiszeit. Damals führte ein Rückgang der Durchschnittstemperaturen um so 2 bis 3 Grad zu wochenlangem Regen. In Thüringen sind Tausende von Menschen ertrunken. Auf der anderen Seite gab es auch Dürre und Hungersnöte. Es war ein Jahrhundert, das nicht nur durch den Dreißigjährigen Krieg geprägt wurde, sondern auch durch ganz viele andere Konflikte. Staaten gegeneinander, die Bürger gegen die Monarchie und umgekehrt, Protestanten gegen Katholiken. Ja, alles Mögliche. Und es war auch eine Zeit, in der sich für die Menschen das ganze Weltbild grundlegend wandelte. Durch Hungersnöte und auch durch den technischen Fortschritt entstanden Handelsbeziehungen auch wirklich auf jegliche Kontinente, abgesehen von der Antarktis. Neue Dinge, neue Ideen kamen nach Europa. Es entwickelte sich ein neues Wirtschaftssystem, der Kapitalismus. Das auf der einen Seite bedeutete, dass auch Bürger und Nicht-Großgrundbesitzer viel Geld verdienen konnten, was auf der anderen Seite aber auch bedeutete, dass die Grafen und sonstigen Monarchen nicht mehr für ihre Untertanen verantwortlich waren. Und das gab dann natürlich auch sehr viel Hunger und Elend. Dann entwickelten sich neue wissenschaftliche Methoden, das Mikroskop, das Fernrohr wurden erfunden. Und wir entdeckten mit einem Mal, die Erde ist gar nicht mehr der Mittelpunkt des Universums. Ja, und durch den Druck von Büchern und später auch von Zeitschriften, die sich so eigentlich jeder leisten konnte, verbreitete sich dieses Wissen in der Bevölkerung. Ihr merkt also, auch damals schon gab es Klimawandel, Globalisierung, es gab Fake News, so wurden angebliche Hexen für Missernten und die Juden für Misswirtschaft verantwortlich gemacht. Und es gab auch schon autokratische Herrscher. Das Paradebeispiel ist der Sonnenkönig Ludwig XIV. Von Frankreich. Wie sollte in dieser Zeit, die von Kriegen, Nöten und einem in den Grundfesten erschütterten Weltbild ein normaler Christ inneren Frieden finden? Ja, und da gab es so einen Mönch und ehemaligen Soldaten, der einen Weg fand. Der war so überzeugend, dass seine Briefe und Abhandlungen bis heute gelesen werden. Ich meine jetzt nicht Ignatius von Loyola, der war früher, sondern Bruder Laurenz. Laurenz, das war kein Ordensgründer. Er war noch nicht mal Geistlicher, er war Mönch und in seinem Kloster zunächst in der Küche tätig und später wurde er befördert und durfte Schuhe reparieren. Seine Lebensaufgabe war es, möglichst jeden Moment seines Lebens in der Gegenwart Gottes zu bleiben und jede Tätigkeit aus Liebe zu Gott zu tun. Daraus schöpfte er Kraft, Motivation selbst für die ungeliebte Küchenarbeit und eine immer größere Freude. Ich habe die Schriften jetzt diese Woche gelesen. Bibelzitate habe ich nicht gefunden, aber dieser Mönch könnte sich durchaus auf Paulus berufen. Paulus schreibt zum Beispiel im ersten Brief an die Thessalonicher: Betet ohne Unterlass. Und an die junge Gemeinde in Ephesus schreibt er: Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet immer. Da könnte man ja denken, das muss so sein, weil Gott weit entfernt und überdies auch total beschäftigt ist. Und deshalb muss man echt lange beten, bis er es dann endlich mal merkt. Aber ihr kennt die Bibel, Gott ist ganz anders. Wir werden ermutigt, gelockt, jederzeit zu unserem himmlischen Vater zu beten, weil er nämlich immer und überall gegenwärtig ist. Ich denke jetzt, für die meisten von euch ist das jetzt keine Neuigkeit. Viele von euch können auch den Choral Gott ist gegenwärtig auswendig singen. Der Text stammt übrigens von Gerhard Terstegen, der auch die Briefe von Bruder Lorenz ins Deutsche übersetzt hat als erster. Also wir wissen das. Gott ist allgegenwärtig. Er ist auch in unserem Leben ständig präsent. Nur dummerweise habe ich die Erfahrung gemacht in meinem Leben, diese Gewissheit, die rutscht uns auch immer mal weg. Sei es, dass es uns überhaupt nicht gut gibt und wir denken, wo ist Gott? Sei es aber auch, dass wir zu beschäftigt sind und gar nicht mehr merken, Gott ist eigentlich bei uns. Und deshalb habe ich mir eben die Gegenwart Gottes als Thema dieser Predigt genommen. Nicht, um euch was Neues zu erzählen, was ihr noch nicht wisst. Aber ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass Gott, unser Schöpfer, nicht nur so eine Macht ist, die irgendwie immer da ist, so wie die Schwerkraft. Gott ist eine Person, die handelt, die spricht und die auch reagiert, wenn wir uns an sie wenden. Jetzt denken manche Menschen, naja gut, Gott, der steht hinter uns und immer wenn wir einen Fehler machen, dann kommt die Klatsche von oben. Auch das ist nicht der Gott der Bibel. Mir hat sogar mal ein Pastor gesagt, nee, Gott, der steht hinter uns und guckt, ob er nicht einen Grund findet, uns irgendwie zu segnen. Denn Gott ist Liebe. Gestern war ich ja in Parchim, habe mit anderen Leuten die letzte Zeltstadt nachbereitet. Und da haben wir so einen geistlichen Leiter, Paul Nogosek. Und der hat uns daran erinnert, wir sind ja alle Heilige. Ja, du hast uns auch daran erinnert, wir sind ja alle, haben alle so eine Königskrone. Nicht, weil wir so toll, so wunderbar leben, sondern weil wir ausgesondert sind für Gott. Wir gehören zu Gott. Und wir dürfen uns gewiss sein, wir gehören zu Gott. Und deshalb hat er ein Interesse daran, dass es uns gut geht. Und deswegen dürfen wir uns eben auch voller Vertrauen an ihn wenden, also beten. Für diesen Bruder Laurenz, den Mönch aus dem 17. Jahrhundert, war Gebet nichts anderes als Verweilen in Gottes Gegenwart. Er schrieb, die heiligste, gewöhnlichste und nötigste Übung im geistlichen Leben, das ist die Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Nun gibt es in so einem Kloster eine Hilfestellung dafür, das sind die Stundengebete. Die hat dieser Mönch auch mitgemacht, fand sie jetzt aber eher hinderlich. Er wollte lieber so ganz persönlich und ganz innig Gemeinschaft mit seinem Herrn haben. Ja. Und für ihn passierte das, indem er wirklich ganz freudig einfachste Routineaufgaben übernahm. Was weiß ich, Kartoffeln schälen oder so. Irgendwelche Dinge, auf die er sich noch nicht großartig konzentrieren musste. Und während er nun dabei war und was weiß ich, auch seine kleinen Pfannkuchen, seine Galettes da briet, richtete er seine Aufmerksamkeit auf Gottes Gegenwart. Und das führte zu den Dingen, von denen wir gerade so gesungen haben, nämlich zu Freiheit und zu immer größerer Freude. Also manchmal konnte er sich gar nicht einkriegen. Das störte schon so richtig die Brüder im Kloster, weil er so enthusiastisch war. Und vielleicht denkt er jetzt, naja, kein Wunder, dass der gute Mann in so einer unruhigen Zeit seinen Frieden fand. Er lebte sicher und gut versorgt hinter Klostermauern. Und wenn man so seine Briefe liest, verschwendete er auch keine großen Gedanken an die Geschehnisse der Welt um ihn rum. Dann bleibt aber die Frage, wieso seine Zeitgenossen seinen Rat suchten und wieso seine Schriften bis heute gelesen werden. Vielleicht denkt ihr auch, naja, das Reich Gottes, das wird wohl nicht großartig vorangebracht, wenn wir uns jetzt alle in geistliche Gemeinschaften zurückziehen, uns auf geistig anspruchslose Tätigkeiten beschränken und den Rest der Welt sich selbst überlassen. Anders formuliert, wie können wir heute in unserem Alltag ohne Unterlass beten oder beständig in der Gegenwart Gottes leben? Für Bruder Laurenz, wie auch für den bei uns ja geschätzten Ignatius von Loyola, ist das eine Frage der Übung. Man macht das immer wieder und kommt mehr und mehr rein. Man könnte aber auch einen Begriff nehmen, der heutzutage viel verwendet und leicht abgenutzt ist. Es ist die Achtsamkeit. Also ich weiß, einige von uns, die haben es sich zur Gewohnheit gemacht, schon gleich beim Aufwachen Gott zu begrüßen. Wir besinnen uns dann darauf, dass wir geschaffen sind in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2,10. Und bitten Gott, uns für diesen Tag diese Werke zu zeigen. Wenn wir es wie Bruder Lorenz halten, dann beginnen wir jede Tätigkeit, egal was es ist, damit, dass wir uns bewusst machen, dass wir sie aus Liebe zu unserem himmlischen Vater ausführen. Und erbitten auch seinen Segen dafür. Was wir tun, tun wir sorgfältig. Wir wollen ja Gott dadurch ehren. Und wenn wir die Tätigkeit beendet haben, dann danken wir dafür. Sollte uns unser Werk misslungen sein, dann bitten wir um Vergebung und haken das dann ab. Der Mönch Laurenz schreibt, dass Gott gar nicht mal die Größe unseres Werkes ansieht oder den Erfolg, den wir damit haben, sondern die Liebe, aus der dieses Werk kommt. Also kein Stress, kein Perfektionismus, wir machen es so gut, wie es geht und dann freut sich Gott. Und wenn wir Zeitung lesen oder uns im Fernsehen oder auf anderen Medien Nachrichten ansehen, dann finden wir sicherlich immer wieder einen Grund, in die Fürbitte zu gehen. Manchen von uns helfen vielleicht auch Symbole wie ein Kreuz, ein bestimmtes Bild, eine Ikone oder eine Kerze, um uns die Gegenwart Gottes in unser Bewusstsein zu rufen. Also da geht es nicht darum, jetzt dieses Bild anzubeten, sondern da geht es einfach darum, dass wir was vor Augen haben, was für uns Gottes Gegenwart symbolisiert und was uns einfach hilft, uns darauf auszurichten. Ja, im Laufe des Tages wird es sicherlich bei den meisten von uns auch Gelegenheit geben, einfach so Gemeinschaft mit Gott zu haben, ohne Anliegen, vielleicht sogar ohne Worte, so wie man mit einem guten Freund, einem Familienmitglied einfach mal zusammensitzt auf dem Sofa und schweigt und sich einfach freut, dass die andere Person da ist. Ja, wir haben gerade gehört, dass Bruder Laurenz sich mit den vorgegebenen Gebeten schwer tat. Und das heißt nicht, dass es uns auch so gehen muss. Einigen von uns helfen Andachten, vorgegebene Gebete, Lieder. Und noch da können wir nochmal Paulus in seinem Brief an die Epheser zitieren. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in eurem Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und zum Abschluss können wir am Tag das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit nutzen und unserem Schöpfer einfach nochmal für alles Gute danken. Und weiß ich nicht, wie es euch geht, also ich schaffe es nicht, den ganzen Tag mich auf Gott auszurichten. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Gott weiß das, Gott kennt uns. Und dann hilft es nichts, sich zu verdammen und zu schimpfen, sondern dann können wir einfach ganz liebevoll, so wie ein Schäfer seine Schäfchen anstupst, dass sie auf den richtigen Weg kommen, auch unsere Gedanken wieder neu ordnen, neu sortieren. Ja, und bitte versteht das, was ich gerade so alles ausgeführt habe, nicht so als religiöse Pflichtübung, die es abzuhaken gilt, um unserem Heiland unsere Frömmigkeit zu beweisen. Der deutsche Herausgeber der Schriften von Bruder Laurenz, der vergleicht dieses Verhalten eher mit dem, wie es Verliebte machen. Ich meine, wer verliebt ist, ihr erinnert euch, dunkel. Der denkt ständig an den oder die Geliebte und freut sich darüber. Ach ja, wie schön. Ja, und wenn man so verliebt ist und frisch oder auch nicht so frisch, dann denkt man auch darüber nach, oh, wie könnte ich dieser Person eine Freude machen? Und wenn das ein Geschenk ist, dann geben wir uns richtig Mühe, das auszusuchen. Oder wenn wir was basteln, dann machen wir das wirklich mit großer Sorgfalt. Da tun wir der Person jetzt einen Gefallen, dann werden wir das auch ganz besonders konzentriert und aufmerksam machen. Ja, und wenn der oder die Geliebte eingeladen ist, dann fällt es uns sogar leicht, die Wohnung zu putzen. Ja. Und so mit dieser Haltung der Verliebtheit, da können wir auch die Gegenwart Gottes suchen. Denn egal, ob wir uns nun gerade wie frisch verliebt fühlen oder ob die Liebe so im Laufe der Zeit so ein paar Abnutzungserscheinungen bekommen hat, dann wissen wir jedenfalls, dass Gott uns liebt, dass er sich vor Freude über uns gar nicht einkriegen kann. Lies mal Zephania 3,17. Und diese Liebe dürfen wir einfach erwidern. Und dann passiert auch das, wovon wir gesungen haben. Dann kommt die Freiheit. Also wir haken kein Pflichtprogramm ab, sondern wir wollen das. Wir haben die Freiheit, uns Gott zu nähern auf unterschiedliche Weise. Und dann kommt auch die Freude, weil Gott uns ja auch liebt. So, wenn wir so durch den Tag gehen, dann werden nicht gleich alle Probleme in unserem Leben verschwinden. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon bemerkt. Und auch das Weltgeschehen wird dadurch nicht sofort einfacher. Was sich aber ändert, das ist unser Blickwinkel. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die können uns nicht mehr so niederdrücken, einfach weil wir wissen, wir sind nicht alleine, da ist unser himmlischer Vater, der uns lieb hat, der uns Gutes will und der uns auch helfen wird, da durchzukommen. Und Jonas Göbel, dem Pastor der Kappkirche, verdanke ich noch einen Gedanken. Manchmal ist es ja auch so, dass uns das Chaos einfach zu überwältigen droht. Kennt das jemand? Ja, und dann Jonas sagt, ja, denk mal an das größte anzunehmende Chaos. Das herrschte am Anfang der Erde. Alles war wüst und leer. Das hebräische Wort ist Tohu Wabohu. Dann sprach Gott und es wurde Licht und es wurde Ordnung. Und deshalb der freundliche Hinweis, also wenn bei uns alles Chaos ist, vielleicht mal auf Gott hören und dann erleben, wie sich die Dinge doch ordnen und wie sie vielleicht auch in eine Reihenfolge kommen, dass wir so nach und nach unsere Herausforderungen meistern. Ja, das war es von mir auch schon. Ich möchte aber schließen mit dem, das nochmal drauf zurückzukommen, was eigentlich das Schönste und Freudigste daran ist, die Gegenwart Gottes zu suchen. Und das ist einfach, dass wir dann bestätigt bekommen, was unsere Identität ist, das Krönchen. Die Liebe Gottes, wir sind seine geliebten Kinder, egal was um uns herum passiert, egal was andere über uns sagen. Egal, ob das, was wir tun, uns leicht fällt oder uns komplett über den Kopf wächst, nichts, absolut nichts, kann etwas daran ändern, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Amen.